Guten Morgen, ihr Lieben. Es wird heute Morgen keine übliche Adventsbotschaft sein und vielleicht ein bisschen doch. Es geht vielmehr darum, die Botschaft von Weihnachten alle Tage des Jahres einfach zu vermitteln. Allerdings in einer Gesellschaft, die sich in den letzten Jahren sehr verändert hat und die teilweise eine ganz andere Methodik braucht. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, unsere Dankbarkeit und unsere Hoffnung Gott zum Ausdruck bringen, ist Kern davon. Wer das nicht macht, verliert Zugang zu unserer neuen Welt. So, daher schon eine Weihnachtsbotschaft, aber anders gesetzt. Paulus wird gebeamt. Nee? Der macht so, ich weiß es nicht, ich verstehe die Sprache nicht. Aber ja. Paulus setzte sich damals damit auseinander, die Andersartigen in der Gesellschaft von Korinth, sich die Gedanken darüber zu machen, wie kann ich die einfach ansprechen. Und er sagte zum Beispiel in 1. Korinther 9, 19, ich bin also frei und von niemandem abhängig, aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Er sagte im Grunde genommen, ich will sie dienen, um sie zu erreichen. Aber dienen aus welcher Sicht? Aus meiner Sicht oder aus ihrer Sicht? Fühlen Sie sich gedient? Fühlen Sie sich erreicht? Und dieser Blickwinkel ist total wichtig heute Morgen. Es ist aus der Sicht der Person, die das empfängt. Darum geht es heute Morgen. Und dann gab er ein paar Beispiele dazu. Er sagte zum Beispiel, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach. Obwohl sie für mich nicht mehr gelten, denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterworfen haben. Es ging um sie zu gewinnen. Und dann gab er ein anderes Beispiel. In Korinth gab es auch viele Römer und viele Griechen. Die Stadt wurde von den Römern zerstört und dann wurde sie Jahre später wieder aufgebaut. Und es gab eine ganz große römische Kultur dort und natürlich eine griechische Kultur. Und über die Menschen schrieb er, ich bin aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. So, ich habe die Anweisung gekriegt. Ihr sollt das jetzt neu starten. Ob das jetzt besser ist, mal schauen. Und er sagte, ich habe gelernt, ich passe mich ihnen an, um ihnen zu dienen. Nicht ich diene ihnen, wie ich ihnen dienen will. Und dann sprach er auch die Randgruppen an. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich möchte, dass es ihnen gut geht, wenn sie mir begegnen. Das war einfach sein Hauptpunkt. Und das Fazit ist, er schrieb am Ende, ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Und darum ging's. Er möchte die Menschen gewinnen. Was müssen wir tun, um die Menschen in unserer sehr veränderte Gesellschaft zu gewinnen? Und das ist meine Frage heute Morgen. Was können wir nach dem Vorbild Paulus tun, um die Menschen in unserer Gesellschaft, die uns sehr anders sind, mit der Hoffnung Jesu besser, relevanter bzw. gewinnbringend aus ihrer Sicht zu begegnen? So, jetzt kommt die nächste Anweisung. Ein- und ausstecken. So, ich guck mal, als ehemaliger EDVler, eine Sache weiß ich noch, was ich tun könnte, was vielleicht hilft. Ich sende schon, okay. So, ich hoffe, dass das bald kommt. So, und wir werden uns heute Morgen, wird die Botschaft in zwei Teilen aufgeteilt sein. Es gibt einen wissenschaftlichen Teil, wo wir uns die Megatrends in unserer Gesellschaft und in der Jugend anschauen. Manche von euch wissen, ich bin Wissenschaftler, ich tick halt so. Und dann gibt es der geistliche Teil, wo alle diese Elemente im wissenschaftlichen Teil ins Geistliche hineinfließen und wo wir uns mit möglichen Lösungen einfach anschauen. Ich würde oft das Wort Jugend nennen, weil die Jugend hat sich sehr verändert. Allerdings, ich meine nicht unbedingt nur die Jugend, sondern auch die Menschen von heute. Weil, dass die Jugend so anders sind, ist nicht ab einem bestimmten Stichtag passiert, sondern das hat sich natürlich über die Jahre entwickelt. Und daher sind wir mehr oder weniger alle davon mit betroffen. Ja. Gut, dann die Megatrends in unserer Gesellschaft. Und der erste Trend, den wir uns anschauen, ist, wie die Gesellschaft sich komplett radikal in den letzten Jahren verändert hat. Ich weiß nicht, ob für euch dieser Begriff Sinusstudie bekannt ist. Es gab Anfang der 80er Jahre gab es eine große gesellschaftliche Studie in unserem Land und die stellte fest, dass alle Menschen in diesem Land mehr oder weniger in 8 Milieus zu Hause sind. Also ein Milieu ist eine Art Subkultur von Menschen, die ähnlich denken, die ähnlich ticken, die ähnliche Ziele verfolgen. Und die stellten fest, diese Menschen haben verschiedene Eigenschaften. Also ich habe sie so zusammengefasst für mich. Also wenn ihr das sehen könnt, also ich kann euch meinen Bildschirm zeigen, aber es wird nichts bringen, wenn das nicht auf der Leinwand ist. Es gab ein großes Milieu, 50% der Gesellschaft waren sozusagen die bürgerliche Mitte, die Normalbürger. Übrigens, Gemeindegänge waren meistens in diesem Milieu drin. Das war so für uns das Hauptmilieu, wo die meisten von uns einfach herkamen. Dann gab es das Milieu des Establishments, also die Chefs in unserer Gesellschaft, die Professionellen. Es gab die Nicht-Konformisten, also die einfach immer anders denken. Dann gab es, Sinus nannte sie die Hedonisten, also ich nenne sie die Genießer. Das sind Leute, so wo Konsum Freude macht und Spaß und einfach Sachen erleben. Und dann gab es so das traditionelle Arbeitermilieu. Und dann passierte zwischen 1980 und 2018 was ganz Merkwürdiges. Diese große bürgerliche Mitte verschwand plötzlich. Und am Ende blieb nur 13% der Menschen in dieser bürgerlichen Mitte. Und Subkulturen gab es eine ganze Menge mehr plötzlich. Also die anders denken, gab es plötzlich 5 Milieus von Menschen, die einfach anders denken. Und das fuhr dazu, dass jede dieser Milieu einfach anders tickt. Die sind an sich, für sich sehr, sie verstehen sich super, aber es ist eine Meinungsfraktion sozusagen. Ja, wie in der Politik, es gibt politische Fraktionen. Das ist eine Meinungsfraktion, die nur einfach sich einfach versteht. Und die anderen Milieus verstehen sie kaum mehr. Das bedeutet, dass die Voraussetzung, dass wir uns polarisieren, weil wir uns nicht mehr verstehen, es kam übrigens nicht durch Corona, das war längst da, das hat Corona wunderbar befördert, das was schon da ist, einfach das nach vorne zu bringen, dass das, also ich finde, kein Segen für unser Land ist, aber das sag mal so dahingestellt, diese Andersartigkeit hat dazu geführt, dass es zwischen diesen Milieus viel, viel mehr Dissonanz einfach gab. Und Toleranz heute in dieser Entwicklung wird eigentlich fast nur milieumäßig praktiziert. Also ich toleriere die Leute in meinem Milieu, aber wahre Toleranz ist eigentlich Verständnis, Akzeptanz, Respekt. Es ist verloren gegangen. Heute Toleranz ist, ich lasse es stehen. Also ich sehe Julia da, ja, wir sind wahrscheinlich ziemlich anders, weiß ich nicht, ich sag's halt so, ja. Bist halt so, kann man nichts machen. Ja? Ich bin auch halt so, kann man nichts machen. Ja? Man lässt es stehen. Das ist auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Aber der Respekt ist voll verloren gegangen. Man lässt einfach alles stehen. So, und ein nächster Megatrend ist, dass die Jugend heute sich vor Meinungsverschiedenheiten fürchtet. Es ist ganz interessant, also einerseits sind sie total fit, sich in Social Media zu outen, zu sagen, was sie wollen oder woran sie auch glauben, aber andererseits wollen sie nicht kritisiert werden und lassen alle, die sich auch outen, einfach stehen. Man kommentiert das nicht mehr, weil man will auch nicht kommentiert werden. Es ist übrigens eine super Art und Weise, die Polarisierung entgegenzuwirken, wenn man den anderen nicht angreift. Ja. Und Glaube ist nicht mehr ein nur religiöser oder spiritueller Begriff. Glaube ist ein allgemeiner Begriff, was auch bedeutet, also was auch die Weltanschauung mit einschließt. Also sprich, dass ich an mich vielleicht glaube, kann auch so mein Glaube sein. Die Begrifflichkeit ist sehr, sehr weit geworden. Das hat zu einem anderen, es gibt einen anderen Megatrend, der Hartmut Rosa, ich weiß nicht, ob einige von euch ihn kennen, das ist Soziologe und Politikwissenschaftler. Und der hat einen Beschleunigungszirkel rausgebracht, der 3 Punkte hat. Und er sagt, einerseits, es gibt diese technische Beschleunigung, es kommt immer mehr und mehr und mehr und mehr Technik. Dann gibt es der soziale Wandel, also unsere Gesellschaft hat immer mehr Einstellungen, immer mehr Werte, immer mehr Moden, immer mehr Arten von Beziehungen. Es verändert sich zusehends. Und dann der letzte Punkt ist das Lebenstempo. Und er sagt, die Menschen in dieser Welt, wo es immer schneller, schneller, schneller geht, versuchen in den 24 Stunden, die sich nicht verändert haben, alles da reinzupacken. Immer mehr, immer mehr, immer mehr und mehr. Und er sagt, das geht gar nicht. Also sein Fazit ist, ich zitiere, diese ständige Beschleunigung führt zu einer verzerrten Beziehung zwischen dem Selbst und der Welt. Der Mensch entfremdet sich seines Selbst. Er packt es nimmer, das alles zu machen. Es ist just too much. Nächster Megatrend, also ich liste die Sache auf und dann ihr werdet merken, dass wir da erst am Ende später zum Ziel kommen. Die Qual der Wahl und der Individualisierung. Also wenn ich überlege, mein Großvater aus Kanada, der im Wald lebte, er hatte nicht viel Auswahl von Beruf. Also entweder Bauer, Handwerker oder Arbeiter. Also unser Sommerhaus ist in der Nähe von seinem Bauernhof in Kanada, also er wurde Bauer. Heute, die Jugend hat eine unendliche Auswahl an Berufe. Mein Großvater hatte nur eine Wahl, welche Frau er nimmt. Und das war's fürs ganze Leben. Heute, ja, man kann für jeden Abschnitt so einen Lebensabschnittpartner haben. Ne? Er lebt in einem Dorf, wo es eine Kirche gab. Hier in Deutschland gab es manchmal 2. Bei der heutigen Jugend gibt es viele, viele Auswahl von Orte des Glaubens. Also du kannst jeden Sonntag zu einer anderen Kirche gehen, so Kirchen-Shopping, Church-Shopping nennt man das. Und man kann im Internet natürlich alles Mögliche abrufen an spirituellen Quellen. Mein Großvater hat, wenn überhaupt, ein Telefon mit einem Anbieter, mit einem Tarif. Heute hat man eine Vielzahl an Telefone, an Anbieter und an Tarife. Also eure Smartphones in Google Play Store, ich habe gestern geguckt, 2,7 Millionen Apps gibt es zur Auswahl. Viel Spaß. Er hatte nur eine ganz lokale Beziehungsgemeinschaft. Heute ist es gang und gäbe. Die meisten in der Jugend haben Beziehungen weltweit. Ja. Es gab ein Glaube damals für meinen Großvater, heute, man bastelt sich sein Glaube, wie das passt. Man holt sich das alles an und dann, das ist halt mein Glaube. Sprich, das Leben von einem Großvater war routiniert und normiert in dem Sinne, dass es einfach total normal war, so zu sein. Alle waren ähnlich und daher, das war normativ. Also, das ist halt normal. Heute gibt es nichts mehr normativ. Man kann einfach, die Jugend von heute ist in einem ständigen Wahlmodus. Man wählt und wählt und wählt, aber wer viel zu wählen hat, hat die Qual der Wahl. Ja? Und es ist auch so typisch, auch die Jugend wartet oft bis last minute, um eine Entscheidung zu treffen, weil es könnte immer was Besseres kommen. Ja? Der nächste Trend, und das ist vielleicht der wichtigste Trend in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung, ist das Thema Regrounding. Und ich werde sehen gleich, warum. Die Qual der Wahl in unserer Multioptionsgesellschaft und die Beschleunigung des Lebenstempo führt zu einer Überforderung, zu einer Orientierungslosigkeit und zu einem Sinnverlust. Und die Jugend sehnt sich mehr denn je nach Sinn, Entlastung, Halt und Vergewisserung. Und jetzt kommt ein Begriff, der total wichtig ist in diesem Zusammenhang, der heißt Regrounding. Also ist zurück zum Sinnstiftenden, könnte man sagen. Die Jugend, der Mensch von heute, also ich will nicht nur die Jugend sein, aber der Mensch von heute sehnt sich umso mehr nach etwas, was Sinn bringt. Und interessanterweise, es gibt ein Comeback der Familie. Die Jugend für heute ist diese Primärbeziehungen wichtiger denn je, weil die geben Sinn, die geben Halt, sie geben Sinn und Halt, aber Sinn. Und deshalb ist das, was wir tun, auch im Jesus, was sehr sinnstiftend ist, mehr denn je dran. Allerdings, mit den Methoden von 30 Jahren erreichst du diese Menschen meistens gar nicht. Man muss lernen, sie auf ihre Art zu erreichen. Der nächste Trend, der Mensch spielt immer mehr eine Rolle. Der Zukunftsforscher Matthias Horkst sagte, und ich zitiere, damit hat sich das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur verschoben. Vor der Krise, er meint Corona, schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien. Kein Mensch oder nur noch wenige Hartgesottene glauben heute noch an die große digitale Erlösung. Der große Technik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humane Frage, wer ist der Mensch? Was sind wir füreinander? Sehr wichtige Entwicklung. Dann der Megatrend, die Suche nach digitalen Vorbildern. Man vertraut heute mehr denn je Menschen, die authentisch sind und folgt ihnen nach. Und was ist authentisch? Das heißt, du strahlst etwas aus, was ansprechend ist und zugleich echt zu sein scheint, wie heute Morgen. Und wenn du dich an die Unhoffnung, die sehr weit und breit in diesem Land unterwegs ist. Also jemand hat mir kürzlich auf ein Buch aufmerksam gemacht, German Angst. Sie sagen Angst auf Englisch. Also, German Angst. Es gibt ein Buch über uns, wie ängstlich wir sind. Das ist also eine Gesellschaft. Krass, ne? Also ich will jetzt nicht darauf eingehen heute Morgen, aber wenn das unser Grundtenor ist, das wird der Mensch von heute nicht mehr erreichen. Sie müssen sehen, wir haben was, was besser ist. Wir haben was, wo echt Hoffnung drin ist. Wahre Hoffnung. Kein geplauderte Hoffnung, sondern etwas, was wirklich funktioniert. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der total relevant ist, der spirituelle Pragmatismus. Der Glaube ist erst dann relevant, wenn er offensichtlich hilft, die Probleme des Alltags zu bewältigen. Und ich meine jetzt nicht als Ideologie oder als Theorie, sondern ich meine wirklich pragmatisch. Wenn man sieht, dass dein Glaube im Alltag dir wirklich hilft, dann ist es relevant. Und das ist auch reflexiv zu verstehen. Also sprich, wenn du merkst, dass mein Glaube mir wirklich hilft, im Alltag die Probleme zu bewältigen, dann hat der Gegenüber vielleicht Interesse daran, mehr von meinem Glauben zu erfahren. So, das war jetzt der erste Teil, der wissenschaftliche Teil. Jetzt kommt der zweite Teil, der geistliche Teil. Was heißt das für uns, um den Mensch von heute zu erreichen? Das erste hinsichtlich, wie können wir mit unserem Glauben authentisch und gewinnbringend vermitteln? Ja, wir müssen authentisch und vertrauensvoll sein. Das ist einfach auf dem Vormarsch. Also innen sind Menschen mit einem inspirierenden, authentischen Glauben. Und out sind eigensinnige Exoten, die seltsam wirken. Ich habe manche kennengelernt über die Jahre. Keine Hoffnung strahlen oder die nur über ihren Glauben predigen, in Anführungszeichen. Sorry, it's out. It's out. Ich erinnere mich an eine Story von einem Freund von mir. Also einige Freunde von mir waren im Auto unterwegs, 4-5 Stunden lang. Und einer von denen war Christ. Und der Freund, der erfuhr, der kein Christ war, erzählte mir diese Story. Er sagte, das war so peinlich. Der hat nur die ganze Zeit über seinen Jesus geredet und wir konnten gar nicht über irgendwas anderes reden. Und wir hatten überhaupt kein Interesse daran. Der ist so unverschämt, wenn ich ihn sehe, dann werde ich zynisch, weil ich weiß, er hat überhaupt kein Interesse an mich, nur so über seinen Jesus zu reden. Und dann sagte er mir, und übrigens, Gaetan, sollte ich mich eines Tages bekehren, der weiß schon, worum es geht, ja, wird es wegen jemand sein wie du. Ja, wieso? Weil du dir Zeit nimmst, du hast Interesse an mich, du fragst, wir können reden, du kommst nicht laufend, wir reden nicht über laufend über Sachen, worüber ich nicht reden will. Wir sind miteinander unterwegs und das finde ich viel, viel ansprechender. Und daher, sollte ich eines Tages Christ werden, da wirst du wahrscheinlich etwas damit zu tun gehabt haben. Ja, das war eine Message. Für den Mensch von heute ist es ganz normal, über seinen Glaube, also woran er glaubt, kurz zu reden. Ist allerdings, und es zielt nicht darauf, sein Gegenüber zu gewinnen, sondern sich einfach zu outen und, wir haben vorher gesehen, stehen zu lassen. Es geht nicht darum, die andere Person in eine Diskussion zu verwickeln, die sie nicht will. Wir erinnern uns daran, dienen ist immer aus der Sicht des Empfängers, nicht aus meiner Sicht. Und der Gesprächspartner darf das auch tun. Glaube, wir haben es gesehen, bedeutet nicht nur Religion und Spiritualität. Der Glaube an sich selbst ist auch möglich. Es ist nur relevant, wenn man praktisch sieht, dass es was bringt. Und daher das Ergebnis von diesem Part ist, was am meisten hilft, jemand zu erreichen, ist dein Leben. Was strahlt aus deinem Leben heraus? Nicht aus deinem Mund. Dein Leben. Ob Hoffnung aus unserem Leben herausstrahlt oder nicht, ist das, was hilft, den Mensch von heute am meisten zu erreichen. Und Matthäus 5,16 sagt, genauso muss euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten hören? Nein, sehen. Genau, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und unser Verhalten oder die Hoffnung, die aus unserem Leben herausstrahlt, soll die Menschen zu diesem Punkt bringen, was in 1. Petrus 3,15 steht, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt. Fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Eine Grundvoraussetzung, um die Menschen von heute zu erreichen. So zu leben, dass sie merken, Mann, was hast du? Was bewegt dich? Warum bist du so? Ja? Ja, und dann, wenn sie die Frage schon gestellt haben, das ist viel leichter, eine Frage zu beantworten, die sie gestellt haben, als eine Antwort auf eine Frage zu geben, die sie nicht stellen wollen. Ja? Das Zweite ist, den Menschen dienen ist eine Schlüssel. Die Jugend von heute oder der Mensch von heute sieht immer mehr den Mensch als Fokus und wir müssen lernen, diese Menschen aus ihrer Sicht zu dienen. So wie es in Lukas 22, 26 steht, bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Also wenn du auf die Idee kommst, vielleicht morgen in irgendein Geschäft zu gehen und du siehst eine Angestellte, die du kennst und gehst auf sie zu und sagst, ja und, hast du drüber nachgedacht, da, was wir von Jesus beim letzten Mal, was ich dir erzählt habe? Oh nee, mir geht es so schlecht, was weiß ich. Okay, aber jetzt kann ich für dich beten, okay? Mitten im Laden, echt? Meinst du, dass die Person sich gedient fühlt, wenn man sowas macht? Ich kann glauben, dass wir uns gut fühlen. Wir haben was für Gott gemacht. Ja. Aber wenn es darum geht, diese Person für Jesus zu erreichen, das nächste Mal, dass sie dich sieht, rennt sie weg. Sie rennt weg. So komische Leute will man nicht haben. Also es geht darum, dass wir die Menschen so dienen, wie sie gedient werden wollen. Es geht darum, dass wir ein Segen für die Menschen sind, weil sie den Segen spüren. Nicht aus unserer Sicht, aus ihrer Sicht. Dass es total wichtig ist, um den Mensch von heute zu erreichen. Das andere ist friedenstiftend statt konfrontativ. Ich habe vorher von dieser Dichotomie erzählt. Also Dichotomie heißt zwei Wahrheiten, die eigentlich nicht zueinander passen, aber doch in diesem Zusammenhang wohl, dass der Mensch von heute sich viel mehr outet in Social Media. Auf der anderen Seite hat er Angst, angefeindet zu werden, hat Angst vor Meinungsunterschiede. Und die Lösung darauf ist, dass wir echt lernen, unsere Apologetik, also über den Glauben zu reden, auf eine Art, die echt friedenstiftend ist. Ja, und der Römerbrief ermutigt uns dazu, Römer 12, 18, soweit es euch möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Darum geht's. Ich hatte vor einigen Monaten eine echt interessante Begegnung. Ich bin zu 70% meiner Zeit für zwei Dachverbände in der Politik unterwegs und hatte mit einer Persönlichkeit, die schon viel Regierungsverantwortung getragen hat, ein Treffen. Und mitten in diesem Treffen sagte mir diese Person, ehrlich, ich muss dir was erzählen. Ja? Und übrigens, diese Person steht uns nicht sehr befürwortend für unser Glauben. Also die Protestanten werden von dieser Person als Mongolikalen genannt. Ja, Mongoloiden, Mongolikalen, ja, okay, ihr versteht den Zusammenhang. Also sie sind ein bisschen special, meint er. Und er sagt, ehrlich, ich habe das in meiner ganzen Karriere nie erlebt, wie jemand mir die Frage gestellt hat, wie er mir dienen kann. Das kam von dir zum ersten Mal. Er sagt, du bist so anders. Weißt du, dass du mir nie eine Forderung gestellt hast? Alle, die zu mir kommen, haben Forderungen. Ich habe jetzt so von einem Verband, den du kennst, die haben mir so einen Forderungskatalogen von einer zweistelligen Anzahl an Forderungen. Da stand da drin, wir fordern. Das hast du nie gemacht. Sondern du bist immer zu mir mit Lösungen gekommen, höchst professionell ausgeschrieben, übrigens auf eine Seite, ist mir auch noch nie passiert, dass jemand das macht, auf eine Seite, und du bietest mir noch an, deine Vorschläge zu verändern. Und ich sagte, naja, aber ich suche doch die Zusammenarbeit, dass wir beide ohne Chip an der Lösung haben. Sag, ja, ich weiß, warum du das machst. Aber das macht niemand. Das hat bisher niemand gemacht in meiner ganzen Karriere. Und er sagte, ehrlich, verändere dich bitte nicht. Bleib so, wie du bist. Weil, also du hast an so vielen Stellen in der Politik für positive Veränderungen gesorgt, neue Gesetze, Initiative. Bitte bleib so, wie du bist. Er nennt mich nicht mehr Mongolikale. Ja? Und er sagte mir am Ende, wie kann ich dir dienen? Die Frage, die ich vor 8 Jahren gestellt hatte. Ich fand es interessant, dass er die Frage nie vergessen hat und dass er die Art und Weise schätzt, was dabei herausgekommen ist. Ich diene ihm auf eine Art und Weise, die er als Dienen versteht, die er, obwohl er das nicht segensreich nennen würde, aber so vom Empfinden her schon. Und das hat mich echt berührt. Und ehrlich, das ist nicht das erste Mal, dass mir sowas wiedergespiegelt wird. Es wäre leicht, als Lobbyist nach Berlin zu gehen und Forderungen zu stellen. Das macht alle. Aber es würde für mich, mein Christsein, also für mich, ja, kaputt machen. Weil dann beteiligt mich an die Hauptbotschaft dieses Landes. Undankbarkeit, sich beschweren, Kritik ohne Ende, German Angst. Ja. Und sorry, es ist okay, wenn du so unterwegs sein willst. Ich sehe keinen Segen fürs Reich Gottes da drin, dass wir uns an diesem Narrativ beteiligen. Ganz im Gegenteil, wie heute Morgen, wir kommen und wollen Hoffnung aussprechen, Hoffnung in Jesus. Und ich bemühe mich in der Politik, dass eigentlich mit dieser Begrifflichkeit, wie kann ich Ihnen, wie kann ich dir dienen, spiegelt schon diesen Grundwert wider. So will ich sein für die. Und das kommt überraschenderweise echt an. Also ich war baff, als er mir das sagte. Das kam also komplett aus dem Zusammenhang unseres Gesprächs raus. Aber ich merkte, das war ihm wichtig, als eine sehr intellektuelle Persönlichkeit, auch ein Freund, mir das zu sagen. Und er wurde mir zum Segen, weil er mir das mitteilte. Daher dienen aus der Sicht des Gegenübers. Und daher hoffe ich, dass es für euch heute Morgen vielleicht ein paar Impulse gibt, die hilfreich sind als Weihnachtsbotschaft, aber Weihnachtsbotschaft für nächstes Jahr, für das neue Jahr. Vielleicht einen anderen Stil zu finden, wo die Menschen die Hoffnung, die in uns ist, erstmal erleben und durch unseren Dienst an sie wirklich gesegnet werden und das auch als Segen selber empfinden. Denn dazu sind wir berufen. Amen.